Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und Knapp Fragen und Antworten zu den Themen der Bibel. Heute mit der folgenden Frage. Es gibt ein Gleichnis in Lukas Evangelium Kapitel 16. In dem es um einen ungerechten Verwalter geht. Und in Vers 9 gibt es eine Aussage von Jesus, die für viel Verwirrung sorgt, beziehungsweise Unverständnis. Ich lese euch vor, das ist Lukas 16, Vers 9, da heißt es, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewige Zelte. Eine fast schon merkwürdige Aussage Jesu und losgelöst vom Kontext von diesem Gleichnis schwer zu verstehen. Ich möchte hier versuchen, eine kurze Antwort darauf zu geben, was meint Jesus damit, dass wir Freunde mit dem ungerechten Mammon uns machen sollen? Was hat es mit dem Eingang ins ewige Leben zu tun? Beziehungsweise was bedeutet damit, Freunde damit zu machen? Es ist gut, wenn wir uns kurz das Gleichnis anschauen, grundsätzlich etwas über das Gleichnis verstehen, auch wie Umgang mit den Gleichnissen und den berühmten Kontext beachten, in welchem Zusammenhang Jesus hier etwas sagt. Grundsätzlich zu diesem Gleichnis, man kann es überschreiben mit einer guten Lektion anhand eines schlechten Beispiels. Also Jesus bringt etwas Gutes und Wichtiges uns bei, indem er ein Gleichnis erzählt, ein Beispiel uns gibt, das eigentlich nicht gut ist. Also anhand eines schlechten Beispiels. Inwieweit schlecht? Wir haben hier einen ungerechten Verwalter, der eine Aufgabe bekommt von einem Hausherrn, der viel Besitz hat, der viel Geld hat und bei dem aber auch ganz viele Schulden haben. Und dieser Hausherr, dieser vermögende, reiche Hausherr setzt einen Verwalter ein, der diese ganzen Schulden verwalten soll, der auch das Geld reinholen soll und diese Aufgabe eben bekommt. Er profitiert natürlich selbst viel, lebt davon und verdient sein gutes Geld. Der Hausherr aber hört, dass dieser Verwalter ein Verschwender ist. Also er geht mit dem nicht gut um, nicht mit dem, geht mit dem Besitz und mit der Aufgabe und mit dem Hab und Gut, das ihm anvertraut worden ist, geht er eben verschwenderisch um. Also das bekommt der Hausherr und er kriegt eine Kündigung und wird sozusagen rausgeschmissen. Und dieser schlechte Verwalter, der ahnt, okay, das war's mit mir, wenn ich jetzt gekündigt werde. Er war ja bis dahin der Verwalter für die Schulden. Glaubt mir, bei den Schuldigern steht er nicht gut da. Das heißt, sie werden ihn nicht einfach so aufnehmen, nicht irgendwelche Jobs geben und ihm nicht willkommen heißen. So weiß er, wenn er jetzt diesen Job verliert, hat er nicht nur seine Existenz verloren, sondern er hat auch alle verloren, mit denen er Geschäfte getrieben hat. Also das war ja kein positives Geschäft. Und so überlegt er sich und sagt, was soll ich tun? Das ist dann Vers 3, heißt es, der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Und sagt dann, mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Geben kann ich nicht. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Also ich habe keine Kraft, jetzt irgendwelche Geschäfte nachzugehen und irgendwelchen Alltagsjob anzunehmen dazu. Das kann ich nicht, zu betteln schämt er sich nicht, was soll er tun? Und er macht einen Plan, er überlegt sich und das ist sehr raffiniert. Er sagt, ich weiß, was ich tun werde, damit ich der Verwaltung enthoben bin, in die Häuser aufnehmen. Also er kommt auf eine gute Idee, dass diejenigen, mit denen er Geschäfte getrieben hat, dass wenn er entlassen wird, dass sie ihn aufnehmen. Er weiß, bei dem Hausherrn, da hat er verloren, da kriegt er nichts mehr. Also macht er sich einen Plan, wie kann ich mich bei denen gutstellen, mit denen ich die Geschäfte gemacht habe, nämlich die ganzen Schuldner. Also macht einen Plan und er holt alle, die bei dem Hausherrn Schulden hatten und die er eintreiben sollte, er holt sie herbei. Und was er macht ist, er sagt ihnen, ich erlasse euch die Schulden. Bei manchen ist es 50% Schuldenerlass, bei den anderen 20% Schuldenerlass. Jeder, der mit dem er Geschäfte gemacht hat, jeder, der diesem Hausherrn etwas geschuldet hat, erlässt er die Schulden. Der Hausherr hätte ihn natürlich sofort absetzen müssen. Er ahnte nicht, dass er sowas treibt. Also macht der Hausherr eigentlich Verlustgeschäft. Und der Schuldner, dieser Verwalter, der macht auch Verlustgeschäft, denn er erlässt ja denen so viel. Aber dahinter steckt natürlich ein sehr guter Plan, der dahinter steht. Denn er sagt, wenn ich ihnen die Schulden erlasse und später dann selbst entlassen bin und gehe, werden sie natürlich positiv das empfinden und werden natürlich ihn aufnehmen in die Häuser, werden mit ihm dann im Gutgesinn sein. Also sein Plan ist, mit dem, was er hat oder eben nicht hat, beziehungsweise ja, gut zu wirtschaften und eben die Schulden zu erlassen. Was glaubt ihr, was ist die Reaktion von dem Hausherrn? Nach unserem Beispiel, also nach unserem Verständnis, würde man sagen, ich hätte mich aufgeregt, wenn er gesagt hätte, oh Mann, hätte ich ihn doch sofort am gleichen Tag gekündigt und ihm nicht noch eine Frist gegeben, sodass er das alles treiben konnte. Aber die Reaktion überrascht und Jesus, der dieses Gleichnis auch lehrt und auch dieses Gleichnis auch dementsprechend gestaltet. Das ist ja eine fiktive Geschichte, die er macht. Er kann dieses Gleichnis so erzählen, wie er will. Und er bringt eine überraschende Wendung. Und das ist in Vers 8, da heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Also der Hausherr bekommt das mit, dass er sich so verhält. Normalerweise würde man erwarten, und er würde zornig und würde sich an ihm rächen. Aber in dem Fall heißt es, er lobt den ungerechten Verwalter. Was Jesus damit macht, ist, er sagt nicht, ich lobe, dass er ungerecht gehandelt hat, oder er lobt seine Ungerechtigkeit, seine List, seine Manipulation, seine Lüge und so. Das ist nicht, was Jesus hier betonen möchte und loben möchte. Jesus sagt nicht, der Lob geht dem ungerechten Verwalter, sondern in dem zweiten Teil vom Vers macht deutlich, was gelobt wird. Dann heißt es, weil er klug gehandelt hat. So, das Lob geht an die Klugheit und nicht an die Ungerechtigkeit. So, der Hausherr merkt, dass der sehr klug gehandelt hat. Und worin liegt die Klugheit? Was ist also die Lektion? Was will Jesus uns zeigen? Was will er uns dadurch sagen? Nochmal, wir haben hier ein gutes Gleichnis, eine gute Lektion, etwas, was wir lernen müssen, etwas Entscheidendes lernen müssen anhand eines schlechten Beispiels. Das heißt, es ist nicht die Ungerechtigkeit des Verwalters nachzuahmen, seine verschwenderische Art nachzuahmen, sondern es ist das nachzuahmen, was er getan hat. Und was hat er getan? Und was ist die Lektion? Die zeige ich euch gleich. Aber zuerst mal ein Gedanke, der wichtig ist. Was war seine Sorge? Er weiß, er wird verlieren. Er weiß, er bekommt keinen Job und er macht sich so Sorgen um seine Zukunft. Das ist die Intention, die wir hier verstehen müssen. Er weiß, die Zukunft steht auf dem Spiel. Und er ist bereit, Verlustgeschäft jetzt in dem Status, in dem er jetzt noch hat, mit all den Folgen, mit all den Konsequenzen, die er erfahren wird. Er ist bereit, jetzt ein Verlustgeschäft zu machen, im Wissen, dass es eine gute Investition für die Zukunft. Das, auch wenn er jetzt hier verliert, Minusgeschäft macht, wenn er jetzt einiges aufgibt, so weiß er aber, dass es gute Investition, nämlich in die Zukunft, dann wird er nämlich aufgenommen werden in die Häuser und wird Freunde haben und wird Leute haben, die ihn begrüßen, die sich bei ihm bedanken, die sich daran freuen, dass er sie in sie investiert hat und dass er ihnen sowas Gutes getan hat. Das ist der Gedanke. Jetzt in diesem Moment ist einiges, was er da tut, die Investition tut, ist zwar ein Verlustgeschäft, aber in dem Wissen, dass das, was er tut, in der Zukunft eben viel Gewinn sein wird. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Und das ist auch der Lob. Das ist, was Jesus sagt, weil er klug gehandelt hat. Das ist die Klugheit. Wenn man jetzt in dieser Zeit etwas verliert, aber man weiß, man wird in der Zukunft etwas gewinnen. So, das ist mal die erste Stoßrichtung und das ist etwas, was auch gelobt wird. Und darum konstruiert Jesus auch dieses Gleichnis und diese Geschichte so, dass der Verwalter, dass der Hausherr diesen Verwalter, diesen Hausverwalter lobt. Eine überraschende Wendung, ja, für viele schockierend. Aber wir verstehen, weil dieser Hausherr, der hat verstanden, was er gemacht hat und sagt, das war klug. Betrug ist nicht gut, das, was du getan hast, ist nicht gut, aber es war klug, was du da getan hast. Er hat diese Klugheit von diesem Mann gesehen und sie gelobt. Jesus überträgt jetzt also dieses schlechte Beispiel, diesen schlechten, ungerechten Verwalter, überträgt er und sagt, schaut mal, wenn die Söhne, also wenn dieser Verwalter, dieser ungerechte Verwalter, dieser schlechte Mensch, wenn er schon so klug gehandelt hat und begriffen hat, um was es geht und begriffen hat, dass die Zukunft wichtiger ist als die Gegenwart, sagt er, wie viel mehr müssen natürlich die Kinder Gottes es verstehen, dass die Zukunft wichtiger ist als die Gegenwart. Das ist die Übertragung und er macht das Folgendes. Er sagt in Vers 8, lobte also und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. So, das ist die Übertragung. Die Söhne dieser Welt, das heißt, es sind Ungläubige, Menschen, die nicht gerettet sind. Sie handeln klüger in dem Sinne, dass sie für die Zukunft vorsorgen. Ja, die Söhne dieser Welt, die treiben unrechten Gewinn. Sie durch Manipulation, durch Betrug, durch all diese illegalen Geschäfte, das, was sie tun, die Söhne dieser Welt. Sie machen das aber mit der Absicht, sich in der Zukunft abzusichern. Und Jesus sagt, guck mal, selbst diese sündigen Menschen, die Betrüger und all, sie machen es gut, also klug, weil sie für die Zukunft vorsorgen. Und sagen, aber die Söhne des Lichts, das sind Gläubige, das sind Kinder Gottes, was tun sie? Sie tun nicht klug gegen ihr eigenes Geschlecht. Das ist jetzt wichtig. So wie die Söhne der Welt untereinander Handel treiben und somit die Zukunft sichern und ihre eigene Zukunft sichern. Darum geht es letztendlich. Am Ende große Rente, großes Vermögen, dickes Bankkonto, damit man das Ende der Tage gut genießen kann und die Rente mit der Rente gut leben kann. Darum geht es ja in dieser Welt, sagt er Jesus. Aber wie gehen die Söhne des Lichts miteinander um? Sie sagen, in was investieren wir uns? Was ist uns wichtig? Was denken wir? Denken wir an die Zukunft? Denken wir das, was dann am Ende dabei rauskommt? Also wie gehen diese Söhne des Lichts mit ihrem Geschlecht, mit seinem eigenen Geschlecht, das heißt mit den Kindern Gottes um? So, die nächste Stoßrichtung, die wir verstehen müssen. So, in was investieren wir uns? Sind wir bereit, als Kinder des Lichts in dieser Zeit auf Dinge zu verzichten, auch Verlustgeschäfte zu erleiden, um dann uns in die Söhne oder in das Geschlecht Gottes zu investieren für die Ewigkeit? So, sind wir bereit, da all das daran zu setzen? So, das ist ganz, ganz wichtig. Hier geht es darum, dass Menschen gerettet werden und letztendlich wir Freunde gewinnen im ewigen Leben. Dass wenn wir in das ewige Leben hineingehen und wenn es das Ende kommt, wer wird uns da begrüßen? Wer wird sich mit uns freuen? Wer wird sich bei uns bedanken, dass wir ihnen so viel erlassen haben im übertragenen Sinne? Das heißt, dass wir bereit waren zu verlieren und in sie zu investieren. Werden sie sich über uns freuen und sagen, oh, ich danke dir, dass du dich so in mich investiert hast, dass du in uns investiert hast, damit wir zum ewigen Leben gelangen können, damit wir das ewige Leben erben konnten. Das ist der Gedankengang. Also sind die Kinder des Lichts auch so schlau? Sind sie auch so klug, dass sie bereit sind, in die Zukunft zu investieren und nicht einfach an dem Jetzt und Hier hängen? Das ist die ganz stark die Übertragung. Ich erkläre es euch weiter und ich denke, dass es immer deutlicher wird. Vers 9, und jetzt ist dieser Vers, der etwas verunsichert und der Unverständnis hervorruft. Da heißt es, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das ist losgelöst vom Kontext, wird schwierig. Jesus sagt nicht, macht euch Freunde mit dem Geld. Er sagt nicht, erkauft euch Freundschaft. Er sagt auch nicht, macht euch Freunde des ungerechten Mammons. Das heißt, dass wir uns mit der Welt oder in der Welt Freunde machen sollen, durch das Geld und durch die Ungerechtigkeit. Jesus ruft uns nicht auf, dass wir uns genauso schlecht und böse mit Lügen und am Geld hängen und all diese Dinge, dass wir uns so in dieser Welt verhalten wie der ungerechte oder verschwenderische verschwenderische Verwalter. Jesus ruft nicht dazu auf, und das ist nicht die Lektion, lebt so wie er, macht es so böse wie er, das ist nicht die Lektion. Was sagt er euch? Was sagt er uns? Er sagt, macht euch Freunde. Von welchen Freunden geht es? Es geht um das eigene Geschlecht. Es geht um die Kinder Gottes. Es geht um die, die übertragen sind, wenn das Ende kommt und wenn wir im Himmel ankommen und in unsere Wohnungen eingehen, werden sie uns in diese Wohnungen empfangen? Wie werden sie uns da empfangen? Wer wird uns da empfangen? Wer wird sich darüber freuen, wenn wir ankommen? Werden sich die freuen, in die wir uns investiert haben? Wird es die geben? Ja oder nein? Und so macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und jetzt, was meint er damit? Inwieweit können wir uns Freunde, also Kinder des Lichts, Kinder Gottes, die ewiges Leben haben, wie können wir uns Freunde mit dem ungerechten Mammon machen? So, wie geht es? Kann man das ewige Leben von jemandem erkaufen? Mit Sicherheit nicht. Es geht nicht darum, sie in das ewige Leben durchs Geld zu erkaufen. Das ist nicht, was Jesus lehrt, sondern was meint er damit? Er sagt, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. So, und Vers 10 macht jetzt gleich deutlich, was Jesus damit meint. Das ist der Kontext. Ich lese euch vor. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird er dem einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus sagt, er sagt nicht, treibt Handel und macht Gewinn und all das, darum geht es hier nicht. Im Gegenteil, er sagt, entweder liebt ihr Gott oder ihr liebt das Geld. Um was geht es hier? Er sagt, in was investierst du dein Hab und Gut? In was investierst du deine Ressourcen? In was investierst du dein Geld? In was investierst du dein Vermögen? Geht es dir darum, in dieser Welt zu leben und das alles zu horten und alles zu bewahren und dass es dir gut geht und dass du jetzt in diesem Leben Vermögen hast und dass es dir gut geht, eine gesicherte Rente? Also ist das die Art und Weise, wie du damit umgehst? Oder investierst du das, was du hast, dein Vermögen, dein Geld, dein Hab und Gut, in das Reich Gottes, nämlich in das eigene Geschlecht? Investierst du dich und mit allem, was du hast, jetzt? Machst du jetzt vielleicht ein Verlustgeschäft, in dem du auf viele, viele Dinge verzichtest, aber weißt, dass der Schatz, den du empfängst, im Himmel ist? Das heißt, nicht, dass du das Geld im Himmel kriegst, sondern dass dich eine Schar empfängt, die so dankbar dafür ist, Freunde dich empfangen, weil du dieses Geld, das du jetzt hast, das Hab und Gut, was du jetzt hast, Zeit, die du jetzt hast, körperliche Kraft, die du hast, dass du bereit warst, jetzt in dieser Zeit darauf zu verzichten, da Entbehrnisse zu machen, Abstriche zu machen, im Wissen, dass du das in das Reich Gottes investierst, und dadurch aber klug gehandelt hast, weil das, was später kommt, weit herrlicher ist, als was du jetzt hier verlierst. Und darum sagt Jesus, wer über das Geringe treu ist, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Was Jesus damit meint, ist Folgendes. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe nicht so viel. Ich habe nicht so viel Geld. Und Jesus sagt, darum geht es nicht. Es geht nicht um die Menge. Es geht nicht um die Menge, wie viel du investiert in das Reich. Das spielt keine Rolle. Vielleicht sagst du, wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich in das Reich Gottes investieren. Jesus sagt, das spielt keine Rolle. Das Problem liegt nicht in dem Geld oder das Problem liegt nicht in der Menge, die du gibst, sondern das Problem liegt in deinem Herzen. Das hängt daran, das Problem liegt, dass du an diesen Dingen hängst. Spielt keine Rolle. Wenn du auch viel hast, wirst du trotzdem nicht geben. Wenn dein Herz nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, wenn dein Herz nicht auf das Geschlecht Gottes ausgerichtet ist, wenn dein Herz nicht darauf ausgerichtet ist, sich in die Ewigkeit zu investieren, spielt keine Rolle, ob du wenig oder viel hast, du wirst nicht geben. Du wirst vielleicht sagen, ja, wenn ich dann eine Million gewinnen würde, dann würde ich in das Reich Gottes investieren. Das ist eine Lüge. Jesus sagt nämlich, wenn du das Wenige, was du hast, da nicht treu bist und das nicht in das Reich Gottes investierst, wirst du nicht geben, wenn du viel hast. Du wirst genau mit dem Vielen genauso umgehen wie mit dem Wenigen. Genauso kannst du sagen, ja, vielleicht erbe ich und dann kann ich einen guten Teil geben. Genau das Gleiche, es spielt keine Rolle. Wenn du wenig hast und dein Herz nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, wirst du das nicht investieren, selbst wenn du viel hast. So, es geht nicht um die Menge, es geht nicht, wie viel du gibst, ob viel oder nicht, sondern dieser eine, der Verwalter, der wurde rausgeschmissen, er wusste, er verliert alles. Und er war klug, dass er das Wenige, was er jetzt hatte, nämlich die wenigen Möglichkeiten, und er hatte die Möglichkeit, sogar durch den Betrug des Hausherrn zu investieren und somit in die Ewigkeit. So, er hat schlau gehandelt, nämlich dass er das Wenige, was er noch hatte, die wenigen an Möglichkeiten hatte, klug eingesetzt hat, weil er wusste, dass er später in der Zukunft davon profitieren würde. So, was will Jesus sagen? Er sagt, die Söhne des Lichts müssen doch besser wissen als die Söhne dieser Welt. Die Söhne des Lichts, das heißt die Kinder Gottes, müssen doch besser wissen, dass es auf die Ewigkeit ankommt und nicht auf dieses Leben. Und sie müssen doch besser wissen, dass man mit diesem bösen und schlechten Mammon, also mit diesem Geld dieser Welt, dass man doch nicht in dieses Leben investieren und an den hängen, sondern dass man das in die Ewigkeit investieren soll. Das heißt, man gibt das Geld dafür und stellt dafür bereit. Man stellt sich die Zeit, die Kraft oder das Vermögen dafür bereit, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das heißt, das Evangelium gepredigt wird. Dass die gute Nachricht verkündigt wird. Dass, wenn man selber nicht tun kann, dass man die unterstützt, die das tun. Dass man in die Gemeinde, in das Reich Gottes, in das Werk Gottes, durch das das Evangelium verbreitet wird, dass man sich da hinein investiert, damit noch viele davon profitieren. Und wenn es zu Ende geht und wir in das Reich Gottes hineingehen, und wir Anteil haben an all denjenigen, an dem Geschlecht Gottes, an den Kindern Gottes, die durch diese Investition das Evangelium gehört haben, zum Glauben gekommen sind und das ewige Reich hineingekommen sind. Zusammenfassend kann man so sagen, um was geht's hier? Wie gehst du mit dem um, was du hast? Wie gehst du mit deinem Geld um? Wie gehst du mit deinem Hab und Gut um? In was investierst du dich? Was ist klug? Klug ist, das in die Ewigkeit zu investieren und treu darin zu sein. Schaut mal, die Verse 10 bis 12 heißt es immer, wer im Geringen treu ist, der wird auch im Vielen treu sein. Wenn man nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen sein wird, wie wird man das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wie werdet ihr das mit eurem eigenen treu sein? Es geht immer also um die Treue. Wie gehst du mit dem um? Gehst du treu mit dem um, was du hast, was du bekommst? Und wenn du nicht mal treu mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld dieser Welt umgehst, wie werden wir treu mit den geistlichen Gütern umgehen, die Gott uns anvertraut? Letztendlich sagt Jesus, klug ist, der treu mit dem Wenigen, was Gott ihm gibt, sowohl von dieser Erde, also dem Geld und dem Besitz, eigentlich Dingen, die vergehen, bösen Dingen dieser Welt, wenn man treu mit denen umgeht und in die Ewigkeit investiert, nämlich in das Reich Gottes, das ist ein guter Verwalter. Ich hoffe, durch diese Erklärung, dieses Gleichnis, die Stoßrichtung euch gegeben haben, es ist keine vollwertige Predigt und somit bin ich nicht auf alle Details eingegangen. Aber ich denke, in der Kürze der Zeit ist die Stoßrichtung klar, was das bedeutet. Okay, Jesus sagt nicht, und lobt nicht, dass wenn wir habgierig in dieser Welt und uns, dass wir Freunde mit dem Geld machen, sondern Jesus sagt, klug ist der, der in die Ewigkeit investiert und das Geld, das ungerechte Geld, das den ungerechten Mammon dieser Welt sogar in die Ewigkeit investiert. Darum geht's. So, ich hoffe, das hilft euch zum Verständnis. Gott segne euch dabei. Macht's gut, ihr Lieben.